nirgendwo sein. Jetzt habe ich schon so tief graben und ich habe immer noch kein Spiel gefunden. Ah, da ist eins. Eins, das ich sicher noch nie besprochen habe. Und zwar Boulder Dash. Grüß euch die Madeln, servus die Buben zu Episode 123 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, dem es nicht so blöd ist, ein und dasselbe Spiel gleich zweimal zu besprechen, weil heute geht's um Boulder Dash. Ja, Boulder Dash, erst besprochen in Episode 5. Und die, die sich beim letzten Rätsel schon gedacht haben, warte mal, Boulder Dash, das hat er doch schon gehabt? Danke fürs so lange dabei sein oder für so viele Folgen hören. Aber seien wir uns ehrlich, die ersten Episoden, die sind ja ziemlich neu. Ja, und bei der Episode, da habe ich auch noch versucht, komplett frei zu sprechen. Und das hat Boulder Dash nicht verdient. Vor allem, weil dessen Titelmusik als Remix auch noch die Titelmusik von Pixelbeschallung ist. Also, Boulder Dash ist 1984 erschienen. Je nach System kann es aber auch ein bisschen später gewesen sein, weil das hat es für alles Mögliche gegeben. Für den Amstrad CPC, den Apple II, den Atari 400 bzw. 800, den Acorn Electron, Commodore 64, MSX, den PC, ZX Spectrum, für den DDR-Kleincomputer KC80 und später hat es dann noch eine Gameboy- und eine NES-Version gegeben und viele, viele, viele Re-Releases. Boulder Dash ist ein Labyrinth-Puzzler aus dem Hause First Star Software. Die haben neben Boulder Dash gar nicht einmal so viel gemacht. Flip und Flop könnte man vielleicht noch kennen, das ist ein recht nettes Spiel, aber natürlich auch Spy vs. Spy. Das haben wir ja auch schon besprochen. Und Bristles, das ist auch ein recht witziger Titel. 1982 gegründet, 1985 haben sie sich als Publisher zurückgezogen und wollten nur noch Spiele entwickeln und lizenzieren. Und 2018 hat BBG Entertainment die Rechte aufgekauft, die mir damals dankenswerterweise die Erlaubnis gegeben haben, den Theme zu verwenden. So wie auch der Künstler namens Sinatra, nicht der Frank, der das Remix komponiert hat. Entwickelt von Peter Lieper oder Lieper, nennen wir ihn einfach Peter L. und Chris Gray. Programmierung, Musik und Grafik hat Peter L. ganz alleine erledigt. Chris Gray ist im Zuge der Entwicklung immer mehr in den Hintergrund gerückt. Angeblich, so munkelt man, war er dann am Ende nur mehr fürs Titelbild zuständig. Aber hey, das ist ja auch schön. Und schon wieder haben wir ein Spiel ohne Story. Bis jetzt. In einem fernen Land liegt das Dorf Rockhard. Unter den Bewohnern war ein neugieriger und mutiger Junge, Rockford. Er war bekannt für seine glänzenden blauen Augen, sein blondes Haar und seinen eigenwilligen Kleidungsstil. Eines Tages, während eines gemütlichen Spaziergangs am Fuße des großen Felsenbergs, entdeckte Rockford einen alten, staubigen Kompass. Der Kompass, der gehörte einst einem berühmten Entdecker, der vor vielen Jahren spurlos verschwunden ist. Als Rockford den Kompass in den Händen hielt, begann dieser plötzlich, sich wild zu drehen. Der Kompass, nicht der Rockford, und zeigte auf einen unscheinbaren Felsbrocken. Rockford, der konnte seine Neugier nicht zügeln und begann den Felsbrocken zu verschieben und zu seiner Überraschung öffnete sich ein versteckter Eingang zu einer riesigen unterirdischen Höhlenwelt, die voller funkelnder Edelsteine war. Höhlenschmetterlinge und Glühwürmchen gleiteten friedlich, bis sie Rockford sahen und begannen, ihre Höhle zu verteidigen. Mit einem mutigen Herzen und einem breiten Grinsen im Gesicht beschloss Rockford, die unterirdischen Höhlen zu erkunden, aber er bemerkte schnell, dass das Sammeln der Edelsteine gar nicht so einfach war, wie es schien. Die Höhlen waren voller tückischer Fallen und herabstürzender Felsbrocken, die jeden falschen Schritt bestraften. Und so begann die epische Reise von Rockford. Jede Höhle eine neue Herausforderung, jeder Edelstein ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Legende. Newsflash. September 1984. Was war denn da los? Am 3.9.1984, kurz nach der Halbzeit seiner Legislaturperiode, bildet der österreichische Bundeskanzler Fritz Sinowatz, der war bei der SPÖ, ein neues Kabinett. Anlass dafür ist unter anderem eine Bestechungsaffäre, in die Finanzexperte Hannes Androsch von der SPÖ verwickelt ist. Finanzminister Herbert Salcher, der gegen ihn Anzeige erstattet hatte, muss ebenfalls gehen. Und am 24. September 1984. In Bonn legt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen neuen Bericht über die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt vor. Danach ist inzwischen jeder 10. ausgebildete Lehrer arbeitslos. Nach Prognosen der GEW wird die Zahl der arbeitslosen Lehrer in der Bundesrepublik von gegenwärtig 60.000 auf 120.000 anwachsen. Ja, und 40 Jahre später ist aus dem Scheiße, wir haben so viele Lehrer, die sind arbeitslos, ein Scheiße, wir haben kein Lehrpersonal geworden. Und ins Kino? Moment, noch nicht. Das habe ich mir gar nicht notiert. Ich habe ja angekündigt, Anfang des Jahres muss das gewesen sein, oder Ende letzten Jahres, wurscht, irgendwann habe ich es angekündigt, dass ein Pixel-Beschallungs-Adventure kommen wird. Und ja, ich bin schon fleißig dabei. Es gibt schon einen Plan, also einen ungefähren Plan, so wie ich halt plane, ziemlich ungefähr. Ich habe vereinzelte Eckpunkte und da arbeite ich dann rumherum, so ähnlich wie bei den Folgen. Und es gibt auch schon eine erste kurze spielbare Version. Ich weiß nur nicht, ob ich euch den Link schon geben will. Ich warte noch bis zur nächsten regulären Episode, weil dann kann man ganz einfach mehr spielen und es gibt mehr zu sehen. Und zwar wird das Ganze dann den Umfang haben, den auch das Demo haben wird. Das ist dann die letzte Version, die ich hochlade, bevor dann die Vollversion hochgeladen wird. Also, aufgepasst! Die nächste Folge wird nicht nur cool, weil es ein cooles Spiel sein wird. Sie wird auch cool, weil da kriegt ihr den Link und das Passwort fürs Spiel. Wobei, den Link, den kann ich euch ja jetzt schon geben. Der ist pixelpoldi.itch.io/gamebeschallung. Oder ihr schaut einfach in die Shownotes. Nur das Passwort, das gebe ich euch nicht. Wenn ihr es rausfindet, viel Spaß. Aber jetzt ins Kino gekommen ist ein Film mit Drew Barrymore, Heather Locklear und Martin Sheen. Am 28. September 1984 ist Der Feuerteufel ins Kino gekommen, nicht zu verwechseln mit der Sissy Spacek Carrie aus 1976. Aber bevor ihr jetzt versucht, Kraft eurer Gedanken, euer Abspielgerät abzufackeln, ab zum Pixel Royal. Ja, diesmal war es wohl einfacher oder es war einfacher nachzuschlagen. Es war auf alle Fälle einfacher zu lösen. Lösen wir auf. In den dunklen Tiefen und keinem bekannt liegt das kohlenstoffreiche Land. Kohlenstoffreich, Diamanten, ihr wisst schon, die sind aus Kohlenstoff. Gepresst, hoher Druck, Diamant, wurscht. Doch das macht nichts, das ist kein Frust, das Graben ist des Gräbers Lust. Gib Acht, das ist vom ersten Stern. First Star, erster Stern, First Star Software, wobei nicht mehr, der ist schon fern, jo, die gibt's halt nicht mehr. Höhle A ist ein Kaliber oder spielst du P viel lieber? Die Höhlen sind mit Buchstaben versehen und Lieper, Peter, Lieper, Leiper, der L-Punkt. Doch passt auf vor allen Dingen auf die Killer-Schmetterlingen, auch Leuchtkäfer sind echt ein Graus, ein Fels blästiert das Licht schnell aus, jupp. daran kann man an Boulder Dash sterben. Auch an Schmetterlingen. Umgeben von der Killerumwelt, als Gegenwehr bleibt nur das Umfeld ein Held mit Schuhhose und Hemd. Diamonds are the girl's best friend. War ja nicht so schwer, weil gewusst haben's echt viele. Fast eigentlich die komplette Besatzung, bis auf diejenigen, wo ich genau weiß, die wissen es, aber die haben wahrscheinlich die Folge nicht gehört oder sind nicht dazugekommen, mir zu schreiben. Tobias und Dennis haben mit den Commander den höchsten Rang erreicht. Ab jetzt kommen Ehrentitel dazu. Bully B, Christian, Dr. Terra und Martin Gandhi sind jetzt Leutnant, Manne und Heimpfe, Senior Petty Officer, Andreas Rigotamus und Bioforge, Chief Petty Officer, Merakan, Klecks, Creeper und Pixelbauer, Petty Officer First Class und Freindl und Jim Teckerson, Petty Officer Second Class. Ob's diesmal wieder so einfach wird? Man wird sehen. Und wer sich jetzt wundert, wo ist denn jetzt seine Nummer 1 geblieben? Die gibt ihnen normalerweise die Liste. Der macht sich gerade hübsch fürs Porträtfoto, fürs Pixelbeschallungsspiel. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt. Also alles unter dem Captain und unter dem ersten Offizier. Und einen Dienstgrad. Und je mehr Rätsel ihr löst, desto höher ist euer Dienstgrad. Aber Achtung, jeder Job kann nur ein einziges Mal vergeben werden. Und welche Jobs schon vergeben sind, könnt ihr auf pixelbeschallung.at oder auch im Discord nachlesen. Peter L. war das Hirn hinter Boulder Dash. Grundlage dafür hat Chris Gray geliefert und Vorlage war ein anderes Spiel. Ja, Boulder Dash ist eigentlich ein Klon. Peter L. wollte am Atari 800 ein Spiel programmieren, aber bevor er sich an die Arbeit gemacht hat, hat er sich erst einmal bei einem Publisher in der Nähe erkundigt, was denn so am Markt gerade beliebt ist. Und da ist er zu Chris Gray vermittelt worden, der gerade an einem Spiel gesessen ist, was stark vom Spiel The Pit aus 1982 inspiriert war. Auch bei The Pit gräbt man sich durch, sammelt Edelsteine ein, weicht Gegnern aus und kann von Felsen erschlagen werden. Das Problem von Chris Gray war, er hat das Spiel in Basic programmiert, aber er kann es nicht in Maschinensprache übersetzen. Mit der Zeit haben sich die beiden ziemlich voneinander entfernt. Also nicht nur örtlich, da waren schon von Haus aus weit auseinander, sondern von den Vorstellungen das Spiel betreffend. Peters Spiel hat sich ziemlich von Chris Grays Vorlage unterschieden. Er hat alles, angefangen von allen Elementen, über die Physik bis zum den Level-Design, alles selbst erledigt. Chris, der hat ab und zu bei Problemen ausgeholfen. Zwar hat Chris Gray einige Ideen gehabt, aber die haben Peter nicht in sein Spielkonzept gepasst. Muss echt nicht super sein, wenn man ein Projekt anfängt und dann nichts mehr zu sagen hat. Zum Schluss, da hat es dann noch Diskussionen gegeben, wie man Chris Gray Credits geben soll und wie groß sein Teil der Einnahmen ist. Wobei Chris die Idee gehabt hat, dass der Hauptcharakter, der im Moment noch eine einfache Form war, ein Mensch sein soll. Gesagt, getan, ein Mensch war da. Aber das hat einem potenziellen Publisher nicht so gefallen, weil er ziemlich klein war. Also nicht der Publisher, nein, die Spielfigur. Der Mensch, der war sehr klein. Da muss man nämlich dazu sagen, dass bei Boulder Dash in dieser Version noch nichts gescrollt hat. Die Grafiken, die waren 8x8 Pixel groß. Das ist ungefähr die Größe eines Lemmings aus dem Spiel Lemmings. Das ist also nicht viel. Man kann aber schon schöne Sachen damit machen, wie zum Beispiel mit den Pocket-Plattformer. Einmal googeln, itch.io vom Lobster, super Tool, um kleine Plattformer zu machen. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wo war ich? Ja, man hat die Pixelanzahl vervierfacht und Scrollen eingebaut. Der fertige Rockford, für die, die es noch nicht überrissen haben, so heißt die Spielfigur bei Boulder Dash, ist laut Peter ein undefiniertes Wesen. Die Form, die hat sich im Editor halt einfach so entwickelt und irgendwie hat er da einen haarigen, Achtung festhalten, einen haarigen Schlumpf vor Augen gehabt. Boulder Dash ist übrigens eine Abwandlung des Wortes Balder Dash und das heißt übersetzt sowas wie Schwachsinn, Mumpitz oder so. Wenn irgendwer einen Blödsinn erzählt, ist es auf alle Fälle Balder Dash. Arbeitstitel waren Kevin Raider und Kevin Crystals. Boulder Dash klingt halt schon cooler, oder? Entwickelt in nur 6 Monaten hat es dann noch einmal so lang gedauert, weil man hat immer noch einen Publisher gesucht. Der andere war ein potenzieller, aber da ist es doch nichts damit geworden, weil man wollte ja einen schönen Vertrag aushandeln und man hat halt einen Publisher gebraucht, der mit den Bedingungen einverstanden war. Außer Boulder Dash ist nicht wirklich viel von Peter gekommen, weil ihm die neuen Systeme wie C64 und PC nicht so gefallen haben, dieses neumodische Zeugs. Und Spieleprogrammieren zu der Zeit war ein ziemlich einsames Unterfangen und mit denen hat er sich auch nicht anfreunden können. Kann man irgendwie gar nicht glauben nach der Sache mit Chris Gray. Ja, ein einsames Unterfangen ist auch das Sammeln von Diamanten in einer Höhle. Das macht Rockford, der blonde Jüngling im Where is Waldo Gedenkpulli. Zumindest kann man das dem Titelbild und dem Cover entnehmen. Im Spiel selbst schaut Rockford eher aus wie eine mutierte Ameise, wobei wir wissen ja jetzt, es ist ein haariger Schlumpf. Rockford, der kleine Höhlenforscher, wagt sich also in die feuchtmodrigen Tiefen und je tiefer er eindringt, umso kniffliger wird das Ganze. Zwar muss man nur die notwendige Anzahl an Diamanten einsammeln, um weiterzukommen, aber das gestaltet sich gar nicht einmal so einfach, weil es ist weder ratsam, sich eine Sackgasse zu bauen, noch das Zeitliche zu segnen. 20 Höhlen gibt's, 16 reguläre, die in 4er-Schritten direkt angesteuert werden können und 4 Bonusrunden und jede Höhle kann in 5 Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Da wird zum einen das Geschehen schneller, aber auch das Zeitlimit wird reduziert und die Levels werden um ein paar Sachen ergänzt, die sich negativ auf die Einfachheit auswirken. Auf gut Deutsch, es wird schwieriger. Und ja, es gibt ein Zeitlimit, ich hab's ja schon erwähnt. Der gute Rockford kann sich halt nicht ewig Zeit lassen, Dutzende Diamanten einzusammeln, die genauso groß wie er selbst sind. Aber okay, Rockford hat ja Superfähigkeiten. Viele Diamanten einstecken und ja, fliegen oder so. Also nicht wie Superman an Flugzeugen vorbei. Nein, eigentlich auch nur mit Fantasie. Rockford selbst kann sich nämlich in alle 4 Richtungen bewegen, oben, unten, links und rechts. Und so gräbt er sich durch den Dreck. Steine und Diamanten fallen aber immer nach unten, wenn man die Erde darunter weggräbt. Ergo, Rockford kann offensichtlich fliegen, weil der fällt nicht runter. Die Levels sind, wie schon erwähnt, größer als der Bildschirm, also wird fleißig gescrollt. Etwas träge. Gescrollt. Das geht meistens gut, aber beim ZX Spectrum zum Beispiel kann schon leicht passieren, dass man dem Bildschirm davonläuft. Passiert aber Gott sei Dank nicht allzu oft. Schnelle Reaktionen sind aber trotzdem nicht so unwichtig, weil Rockford kann, wenn man den Feuerknopf hält, das Feld neben sich weggraben, ohne einen Schritt nach vorn zu machen. Aber oft genug passiert's, dass ein Diamant oder ein Felsbrock geradewegs Richtung Diamantengräber fällt und wenn das Teil den kleinen Mann in der Höhle trifft, dann ist das recht schnell lebensbeendend. Es gibt aber nicht nur Dreck und Steine, nein, nein, es gibt ja auch die Diamanten, okay, aber es gibt auch, wuhu, Wände, wer hätte das gedacht, aber gleich mehrere Arten. Es gibt normale Wände, die schauen aus wie die aus Gianna Sisters und können weggesprengt werden. Mangels Dynamit, das gibt's in einem anderen Spiel, geht es nur mit Geschick. Sowohl Rockford als auch die Gegner explodieren, wenn's das Zeitliche segnen und pulverisieren fast alles in einem Radius von 3x3 Feldern. Das bringt euch aber herzlich wenig, wenn ihr euch selbst einen Fels auf die Birne klatscht, um eine Mauer zu sprengen. Es ist besser, wenn's den Gegner trifft. Titanwände sind wie Wände, nur anders. Die schauen zum einen anders aus und man kann sie auch nicht wegsprengen. Okay, ich gebe es zu, die einzige Gemeinsamkeit mit Normalwänden ist, dass man nicht durchgehen kann. Magische Wände sind magisch. Oft wisst ihr gar nicht, dass es sich um eine magische Wand handelt, weil die schauen aus wie eine stinknormale Wand. Manchmal ist es aber relativ offensichtlich, wenn so irgendwo in der Pampas eine 6 Blöcke lange Wand liegt, die eigentlich keinen Sinn zu haben scheint. Also es ist manchmal offensichtlich, nicht vom Aussehen her, sondern ganz einfach von der Platzierung. Magische Wände deaktivieren sich, sobald ein Felsbrocken oder ein Diamant auf sie fällt. Die haben nämlich die coole Eigenschaft, dass sie Felsbrocken in Diamanten umwandeln. Aber blöderweise wandeln sie auch ganz schnell Diamanten in Felsblöcke um. Passt also auf, was ihr da durchschmeißt. Ja, durchschmeißt. Oben fallen die Felsbrocken drauf, unten fallen Diamanten raus. Geil, sowas hätte ich auch gern. Aber Vorsicht, erst genügend Erde unter der magischen Wand freigraben, weil ist kein Platz darunter, verschwinden die Gegenstände, die reinfallen im Nirvana. Nach einiger Zeit hört die magische Wand auf magisch zu sein und ist dann eine stinknormale Wand. Und weil es nur halb so lustig wäre, gibt's Boulder Dash mit alles und scharf und Gegnern. Aber das sind nicht irgendwelche Gegner, es sind die gefährlichsten Lebewesen der dunklen Höhlen. Und zwar Glühwürmchen und Schmetterlinge. Ja, Glühwürmchen, die wollen uns an den Graben. Riesenglühwürmchen in Form von blinkenden Vierecken. Ja, die LSD-Quadrate sollen Glühwürmchen sein. Die folgen immer der Wand zu ihrer Linken im Uhrzeigersinn, explodieren zusammen mit Rockford bei Kontakt. Die Schmetterlinge, die schauen aus wie Diamanten. Und die haben sie auch gegessen. Also Diamanten nicht so zu verstehen wie ein Diamant, so karoförmig, sondern wie als wäre der Sprite des Diamanten um die Hälfte nach rechts versetzt. Sprich, es sieht aus wie Diamantenflügeln. Die explodieren ebenfalls bei Kontakt, hinterlassen aber bis zu 9 Diamanten. Folgende Wand zur Rechten gegen den Uhrzeigersinn. Und dann gibt's noch die Amöbe. Die ist so ein Spezialfall. Die bewegt sich nämlich nicht fort, sondern die pflanzt sich fort, so ganz ohne 6 Uhr Fahrt. Killt Rockford, Schmetterlinge und Glühwürmchen. Und wenn sie sich nicht weiter ausbreiten kann, verwandelt sie sich in Diamanten. Das Blöde ist nur, wenn sie sich zu weit ausgebreitet hat und nicht eingesperrt wurde, dann verwandelt er sich in Steine. Nachdem Diamanten und Steine der Schwerkraft unterliegen, und zwar nur die, haben wir ja schon gelernt, gibt's insgesamt 4 Dinge, die uns das Leben schwer machen. Zum einen die Gegner. Das kann schon mal ein bisschen knifflig sein, an den ein oder anderen Diamanten zu kommen, der von einem Quadratglühwürmchen umrundet wird. Dann gibt's noch die Schwerkraft. Wenn uns ein Felsbrocken oder Diamant auf den Kopf fällt, dann sind wir tot. Das war's mit den Sammeln. Außerdem ist's auch suboptimal, wenn man sich durch herabfallendes Geröll den Weg oder vielleicht sogar den Ausgang versperrt. Die Zeit, die ist auch so ein Faktor. Das Zeitlimit ist besonders in manchen höheren Levels extrem knapp bemessen. Ja, und dann gibt's noch das Diamantensammeln selbst. Damit meine ich jetzt nicht die herumliegenden Dinger, sondern die, die nicht gleich ersichtlich sind. In vielen Höhlen müssen Schmetterlinge erschlagen, magische Wände richtig benutzt oder Amöben eingesperrt werden, um überhaupt die Mindestanzahl einsammeln zu können. Wobei das Einsperren der Amöbe manchmal gar nicht einmal das Problem ist, sondern das Rankommen an die Diamanten. Wir erinnern uns, die muss von Felsbrocken oder Wänden umgeben sein. Wenn man ganz geschickt ist, baut man sich einen Eingang vor und platziert einen Diamanten, da kommt es nämlich auch nicht durch. Ist die erforderliche Anzahl von Diamanten gesammelt, gibt es einen Blitz. Und dann ist Rockford zufrieden und darf in den Ausgang laufen. Aber nur dann. Wahrscheinlich wartet sonst Frau Rockford mit den Lockenwicklern und Nudelholz zu Hause, wenn wir zu wenig Beute mitbringen. Also sollte man einkalkulieren, dass man nach dem letzten Diamanten auch noch zum Exit rennen muss. Und auch der ist manchmal etwas versteckt. Der schaut nämlich aus wie ein Titanwandblock. Und wenn dieser Ausgang in eine Titanwandreihe eingebettet ist, weiß man ja nicht, was davon jetzt wirklich der Ausgang ist. Erst, wenn er zu blinken beginnt und betreten werden kann. Möglicherweise, auch mit Lockenwicklern und Nudelholz, wartet Pierre in seinem Turm in Frankreich.
Bonjour, bonjour. Ja, auf dich warte ich vielleicht mit Nudelholz, wenn du das nächste Mal hier kommst. Scheint so, als wäre das letzte Rätsel viel zu einfach gewesen. Mal sehen, ob ihr das hier lösen könnt. Bei diesem Spiel darf man nicht pennen, sonst darf man gleich zu Fuß weit rennen. Aber nur, wer hätt's gedacht, wenn der Esel mal schlapp macht. Es besteht aus vielen Teilen, aus mehr und auch aus weniger Geilen. Doch was allesamt verbindet, wer Holz frisst, gleich vom Bild verschwindet. Fährt neben mir ein fieser Lump, gibt's nen freundlichen Fistbump. Sorry, mir ist trotz guter Sitten die Faust in dein Gesicht geglitten. Herr Inspektor, nicht verzeiht, da hilft kein Betteln, der Entscheid. Dich einzusperren ist die Wende, das Rennen ist für dich zu Ende. Wenn du siegst, bist du ein Held, zum Dank gibt es ein wenig Geld, dann kaufst du, wer hätt's gedacht, eine Maschine, die nur so kracht. Das soll's für heute gewesen sein. Ich hab heute gar nichts zu tun. Dann spiele ich halt ein wenig mit meinem Mega Drive. Au revoir.
Danke, Pierre. Wie ist's mit Boulder Dash weitergegangen? Naja, mit Boulder Dash 2 Rockford's Revenge. Wenn ein Spiel ein Erfolg ist, ist's logisch, noch eins draufzusetzen. Neue Levels und mehr Blöcke. Bei Boulder Dash 2 gibt's zusätzlich zur glibbrigen Amöbe den Schleim. Der ist nichts anderes als ein Zeitverzögerer, weil es fällt alles hindurch. Nach einer kurzen Verschnaufpause auf der Oberfläche. Und Erektionswände. Das sind automatische Wand-Extensions. Ist ein Platzerl am Ende frei, wird expandiert. Die Growing Walls lassen sich durch nichts aufhalten, außer durch Gegner, Fels, Rockforts, andere Wände und Dreck. Okay, sie lassen sich durch alles aufhalten, was nicht gerade Luft ist. Boulder Dash 3 verwendet wieder die Engine von Boulder Dash 1. Warum auch immer, laut Wikipedia ist das nämlich eine rückständige Engine, aber fragt mich jetzt nicht, was der Unterschied ist. Bis auf die beiden neuen Blockarten. Boulder Dash 3 spielt im Weltall. Neues, unglaublich langweiliges Grafikset, bei dem man sich nicht durch Dreck, sondern durch Stahlplatten gräbt, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wer diese geniale Idee gehabt hat. Und Rockford ist ein Männchen im Raumanzug. Das Originalteam, also Peter L. hat mit Boulder Dash 3 gar nichts mehr zu tun gehabt. Mit ihm wird es wahrscheinlich nicht diese super konstruierten Level geben, die man wegen Konstruktionsfehlern teilweise nicht durchspielen kann. Und Boulder Dash 4 aka Boulder Dash Construction Kit mit 9 Levels und Level Editor. Zu guter Letzt, Rockford, the Arcade Game, spielt in 5 unterschiedlichen Welten mit anderen Grafiksets. Während man beim Entdecker Fledermäusen ausweicht und Münzen sammelt, muss man beim Doktor Herzen einsammeln und Totenköpfen ausweichen. Felsen sind da gigantische Augäpfel. Wirkt irgendwie wie ein Drogentrip. Boulder Dash ist ein Klassiker. Die Grafik ist jetzt kein Burner, aber wir sprechen von einem Spiel aus 1984. Da hat man eben noch ein wenig Fantasie gebraucht, um Sachen zu erkennen. Wobei man bei den Glühwürmchen echt viel Fantasie braucht. Musik ist bis auf die Titelmusik nicht vorhanden. Da gibt's nur Soundeffekte, aber die passen dafür. Der Schwierigkeitsgrad steigt stetig an, damit es nicht langweilig wird. Es wird auch nicht allzu schnell frustig, zumindest wenn man wirklich bei Cave A Level 1 anfängt. So schwer Boulder Dash in den höheren Levels auch ist, muss man fairerweise dazu sagen, dass es nicht unfair wird. Manchmal muss man halt auch lernen. Boulder Dash ist einfach ein Must-Play-Titel, wer es warum auch immer bis heute nicht gemacht hat, sollte es spielen. Damals habe ich Boulder Dash wirklich oft gespielt, bin aber nicht weit gekommen. Ob es jetzt mangels Kombinationsvermögen war oder ich krepiert bin, weil ich einfach zu ungeduldig war, wer weiß das schon. Aber heute bin ich zumindest weitergekommen als damals. Glaub ich, zumindest sind mir manche Levels überhaupt nicht bekannt vorkommen. Was mir aber aufgefallen ist, offenbar bin ich jetzt manchmal ein bisschen zu vorsichtig, weil ab und zu habe ich schon Probleme mit dem Zeitlimit gehabt. Natürlich hat es auch Klone gegeben. Also Klone vom, wir wissen es ja jetzt, Klon. Crystal Fever zum Beispiel, andere Grafik, gleiches Spielprinzip, zehnfacher Schwierigkeitsgrad. Oder Flaschbier. Die C64er-Nutzer unter euch, die kennen das wahrscheinlich. Ohne Diamanten, aber mit Bier. Und das Bier war das einzige Ziel, also der Ausgang. Aber da hat man mal hinkommen müssen. Ein unbarmherziges Spiel. Crystal Mines, Emerald Mine, Bouncing Boulders, Digger, Mr. Matt, Treasure Hunter und, und. Und neben den Klonen gibt's genauso viele Hacks. Hacks für den Level-Editor, Hacks, um die Grafik zu ändern, um das Verhalten der Objekte zu ändern und Hacks mit neuen Gegnern. Da ist sogar eine eigene Boulder Dash Engine dafür geschrieben worden. BBG Entertainment hat, wie schon erwähnt, die Rechte unter anderem an Boulder Dash gekauft und hält die Marke am Leben. Boulder Dash Deluxe oder Boulder Dash 30th Anniversary Edition mit aufpolierter Grafik und neuen Power-Ups. Zugegeben, den Render-Grafikstil, den muss man mögen, aber es sind neben den neuen Levels auch 20 Levels dabei, die Peter L. designt hat. Irgendwann demnächst soll die 40th Anniversary Edition kommen, bei der man vom 3D-Render-Stil abgekommen ist und stattdessen einen Comic-Look oder zumindest Comic-Shader nutzt. Und das ist, denke ich, eine sehr weise Entscheidung. Das Original, das gibt's auf Anstream. Es ist beim C64 Mini oder Maxi drauf und auf der Homepage von Boulder Dash. Auf www.boulder-dash.com kann man ganz offiziell Boulder Dash 1 im Browser spielen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in den Discord discord.pixelbeschallung.at oder schaut ganz einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos, alle Links, wie ihr mich erreichen könnt und auch die Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 123. Pass auf dein Glühwürmchen auf. Ist es zu erregt, explodiert's gleich bei Berührung und überall ist eine Sauerei. Es war mir ein Volksfest. So. Da ist was. Das ist ein feines Spiel für die nächste Episode. Und zwar